Info 3 Abend.
In Norwegen gedenken die Menschen des fürchterlichen Anschlags auf der Ferieninsel Utøya vor einem Jahr. In Syriens Hauptstadt wird weiter gekämpft. Wir sprechen mit einer der wenigen ausländischen Journalistinnen in Damaskus. In Indien wird der 76-jährige bisherige Finanzminister Pranab Mukherjee neuer Präsident. Das Wetter wird zum Start der Arbeitswoche wieder sonnig und etwas wärmer. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Norwegen ehrt die Opfer des Terroranschlags vom 22. Juli letzten Jahres. Damals verloren 77 Menschen ihr Leben. Tausende versammelten sich in der Hauptstadt Oslo und auf der Ferieninsel Utøya. Ministerpräsident Jens Stoltenberg sagte in seiner Ansprache, der Attentäter habe unfassbares Leid ausgelöst, sein eigentliches Ziel aber verfehlt. Norwegen sei zu Werten wie Toleranz und Humanität gestanden und habe keinen Hass geschürt. In Syrien wird weiter gekämpft, vor allem in den Städten Aleppo und Damaskus. In der Hauptstadt beschossen Kampfhelikopter offenbar mehrere Quartiere. Es sei das erste Mal, dass Damaskus dermaßen massiv bombardiert werde, berichten Augenzeugen. Immer mehr Menschen fliehen vor den Kämpfen. Nach UNO-Angaben sind in den letzten Tagen bis zu 30.000 Menschen allein aus Damaskus geflohen. 2 Wochen nach der Flutkatastrophe im Süden Russlands sind 3 hochrangige Behördenvertreter festgenommen worden. Unter ihnen ist auch der Bürgermeister der schwer betroffenen Stadt Krimsk. Den Männern wird laut der russischen Staatsanwaltschaft vorgeworfen, die Menschen nicht rechtzeitig vor den Fluten gewarnt zu haben. Bei den Überschwemmungen waren über 170 Menschen ums Leben gekommen. In Indien wird der bisherige Finanzminister Pranab Mukherjee neuer Präsident. Gewählt wurde der 76-Jährige von Vertretern beider Parlamentskammern und von Abgesandten der Parlamente in den Bundesstaaten. Der Präsident hat in Indien vor allem repräsentative Aufgaben. Das Paar, das 8 Monate in Pakistan als Geisel festgehalten worden war, muss nichts bezahlen für seine Heimführung durch das Außendepartement in Bern. Das EDA hat einen Bericht der Zeitung Der Sonntag bestätigt. Die beiden sind offenbar bereit, freiwilligen Arbeit zu leisten, deshalb werden ihnen Heimführungskosten erlassen. Weil die Reichen der Welt tausende Milliarden Dollar in Steueroasen bunkern, entgehen dem Fiskus mehrerer Staaten bis zu 280 Milliarden Dollar an Einkommenssteuern. Das zeigt eine Studie, die eine Nichtregierungsorganisation in Auftrag gegeben hat. Demnach spielt das Problem vor allem in Entwicklungsländern eine besonders große Rolle. Der spanische Formel-1-Rennfahrer Fernando Alonso hat den großen Preis von Deutschland gewonnen. Der Ferrari-Pilot siegte auf dem Hockenheimring vor dem Doppelweltmeister Sebastian Vettel auf Red Bull. Dritter wurde der Brite Jenson Button auf McLaren Mercedes. Punkte holten auch die beiden Sauberfahrer. Kamau Kobayashi wurde Fünfter, Sergio Perez Sechster. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat Sion gegen Servette 1-0 gewonnen und Ibe verlor gegen GC 0-1. Und noch Tennis. Der Brasilianer Thomas Bellucci gewinnt den Final des Swiss Open in Gstaad. Er bezwang den Serben Janko Tipsarevic in 3 Sätzen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir dürfen nie vergessen, sagt diese Frau, ein Jahr nach dem entsetzlichen Anschlag auf Utøya.
Das Militär ist sehr stark und es ist offensichtlich auch weniger gespalten, als manche Berichte glauben machen wollen.
Sagt die Journalistin in Damaskus und schildert, wie sie Syrien erlebt zurzeit. Und die Tour de France ist bald zu Ende und hat sich vom Image der ewigen Tour de Doping ein wenig emanzipiert.
Das Wetter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Mit Biese erreicht die Temperatur im Norden 22 Grad. Im Süden wird es 26 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Göschenen stockender Verkehr Richtung Süden und in Richtung Norden 5 Kilometer Stau und bis zu einer Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Zudem in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen dem Isla Bella-Tunnel und Reichenau stockender Verkehr.
In Info 3 Abend.
Für viele Norwegerinnen und Norweger war es ein schwerer Tag heute, der Jahrestag des abscheulichen Anschlags auf Norwegens Jugend. 77 Menschen starben im Kugelhagel auf Utøya und bei der Explosion in Oslo, verübt von einem rechtsradikalen Massenmörder. Heute gedachte Norwegen der Toten, ein Land auf dem Weg zur Normalität, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Bruno Kaufmann berichtet.
Schon am frühen Morgen versammelten sich die norwegische Regierung und das Königshaus, um vor dem vor einem Jahr zerstörten Sitz des Ministerpräsidenten einen Kranz für die Opfer der Anschläge niederzulegen. In einer Ansprache wies Ministerpräsident Jens Stoltenberg darauf hin, dass der Täter vom 22. Juli verloren habe und das Volk gewonnen.
Gjerningsmannen misslyktes, folket vant. I dag minnes vi de.
Die Besonnenheit im Umgang mit den Anschlägen und das Festhalten an demokratischen Werten wie Offenheit und kulturelle Vielfalt haben die öffentliche Diskussion in den letzten 12 Monaten geprägt und standen auch bei den Gedenkveranstaltungen in Oslo und auf Utøya im Vordergrund. Nach einem Gedenkgottesdienst in der Osloer Domkirche begaben sich fast 2000 direkt Betroffene, die Überlebenden und Angehörige der 77 Opfer auf die Ferieninsel Utøya, gut 50 Kilometer westlich der Hauptstadt. Hier hatte der geständige Attentäter Anders Behring Breivik nach seinem Bombenanschlag in Oslo über eine Stunde lang auf Kinder und Jugendliche geschossen, bis er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Für viele Norweger war heute noch einmal ein Tag der Erinnerung, so auch für diese ältere Frau im Zentrum Oslos.
Es ist richtig, wie du sagst, dass es ein Tag für die Menschen ist, die gingen und die, die wurden geschadet.
Wir dürfen nie vergessen, was passiert ist, und nie vergessen, wer die Opfer dieser Anschläge waren, sagt sie und legte vor der Domkirche eine Rose nieder. Am Nachmittag versammelten sich Hunderte von Jugendlichen auf Utøya, um die Tradition der politischen Sommerlager fortzusetzen. Und, wie es der Vorsitzende der norwegischen Jungsozialisten, Eskil Pedersen, ausdrückte, ein Zeichen gegen jede Form politisch motivierter Gewalt zu setzen.
Fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord.
Die Gedenkveranstaltungen werden am Abend mit einem Open-Air-Konzert auf dem Osloer Rathausplatz abgeschlossen, zu dem die Veranstalter mehr als 100.000 Menschen erwarten.
Bruno Kaufmann über die Gedenkfeiern ein Jahr nach dem Anschlag in Norwegen.
Info 3 Abend.
Kampfhelikopter kreisen über Damaskus, Panzer rasseln durch die Straßen. Seit die Aufständischen Syriens Machthaber Assad offenbar selbst in der Hauptstadt in ernsthafte Bedrängnis bringen, sind laut Medienberichten einige Bezirke der Hauptstadt zu Kampf- und Todeszone geworden. Knapp 50 Kilometer sind es von Damaskus bis zur libanesischen Grenze. In den letzten Tagen sollen rund 30.000 Syrer dorthin geflüchtet sein. Die Islamwissenschaftlerin und freie Journalistin Karin Leukefeld lebt seit 3 Jahren in Damaskus. Ich habe sie gefragt, wie sie Damaskus in diesen Tagen erlebt.
Ja, hier sieht die Lage etwas anders aus. Also viele Stadtviertel und das Zentrum der Stadt sind von diesen militärischen Auseinandersetzungen nicht betroffen. Aber natürlich ist es so, dass in vor allen Dingen Außenbezirken der Stadt gekämpft wird. Auch heute wieder in einem östlichen Außenbezirk und in einem westlichen Bezirk gibt es Militäroperationen. Wir hören die Detonationen, wir hören Schusswechsel. Aber in den letzten 2 Nächten ist es eigentlich im Zentrum der Stadt eher ruhig geworden. Deutlich ist aber, dass die militärische Kontrolle hier der Stadt und des Landes ganz eindeutig zugenommen hat nach dem schweren Anschlag auf die Militär- und Sicherheitskräfte.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Kann man sich in Damaskus frei bewegen? Man kann einkaufen gehen, Kaffee trinken?
Ja, also heute sind wieder mehr Leute auf der Straße als gestern. Der Verkehr ist fast wieder normal, also mit Staus und viel Huperei. Es sind Cafés geöffnet. Einige Geschäfte haben geöffnet wieder. Das war in den letzten Tagen nicht der Fall. Ich bin über verschiedene Märkte gegangen, um zu sehen, wie die Versorgungslage ist. Es gab eine Knappheit dadurch, dass ein Großmarkt, der im Osten der Stadt ist, in einem Viertel liegt, das umkämpft war. Und dadurch kamen Lebensmittel nicht in die Stadt. Und das wird sicherlich noch ein, zwei Tage dauern, bis das wieder möglich ist. Aber man hat ganz eindeutig den Eindruck, als wären die Leute auch so ein bisschen trotzig und sagen, wir wollen hier aber unseren Alltag auch leben und trotz alledem.
Wie beurteilen Sie die Lage in Syrien? Ist der Countdown der Regierung Assad eingeläutet?
Vieles deutet darauf hin, dass es sicherlich auch hinter den Kulissen Gespräche gibt, um eine politische Lösung zu befördern, also mit den Staaten, die Syrien und Präsident Assad und das Regime unterstützen, wie Russland. Aber im Augenblick ist es so, dass also das Militär das Sagen hat. Das Militär ist sehr stark und es ist offensichtlich auch weniger gespalten, als manche Berichte glauben machen wollen. Und gleichzeitig weiß man aber hier auch in Syrien, dass natürlich eine militärische Lösung keine politische Lösung auf Dauer sein kann. Es muss ein Konsens gefunden werden zwischen dem Regime und zwischen der Opposition, um dieses Land vor Schlimmerem zu bewahren.
Was für ein Syrien wünscht sich denn die Bevölkerung?
Sicherheit, Arbeit, respektvolles Miteinander umgehen, politische Pluralität und ein vereinigtes Syrien. Man möchte nicht, dass Syrien aufgeteilt wird in unterschiedliche, kleinere Bereiche. Man möchte auch nicht, dass es einen alawitischen Teil gibt oder einen sunnitischen Teil oder einen christlichen Teil. Man möchte als Syrien ein einziges, ein einheitliches Syrien bewahren und erhalten für die Zukunft.
Sagt Karin Leukefeld, die in Damaskus lebt und als eine der wenigen ausländischen Journalistinnen aus der syrischen Hauptstadt berichtet. Im Land herumreisen kann sie zurzeit nicht.
Info 3 Abend.
Die 99. Tour de France ist praktisch abgestrampelt. In Kürze werden die ersten Fahrer über die Schlusszziellinie fahren und der Gesamtsieger wird Bradley Wiggins heißen. Nach 3 Wochen Schinderei wird der smarte Brite heute wohl strahlend die letzten Meter über die Champs-Élysées treten, im Wissen, dass ihm der Toursieg keiner mehr nehmen kann. Ich bin jetzt verbunden mit Barbara Golpi von der DRS Sportredaktion in Paris. Barbara, ist Bradley der verdiente Sieger?
Absolut. Die diesjährige Tour de France war geprägt von Zeitfahrkilometern. Über 100 Kilometer wurden im Zeitfahren absolviert. Und da zeigte Bradley Wiggins ganz klar, dass er der Stärkste war. Er hatte auch ein sehr starkes Team im Rücken. Natürlich allen voran auch ein Chris Froome. Der Chris Froome, der hat ihn wirklich über die Alpen und Pyrenäen geführt und machte zeitweise den stärkeren Eindruck. Aber Bradley Wiggins kommt auch nicht einfach von ungefähr, dass er da diese Tour de France gewinnt. Er hat schon die ganze Saison angedeutet, dass er sehr gut in Form ist, hat dieses Frühjahr verschiedene Rennen gewonnen, unter anderem ja auch die Tour de Romandie in der Schweiz.
Und was gibt es denn als Resümee so aus Schweizer Sicht zu melden?
Fabian Cancellara überstrahlt natürlich alles mit dem Prologsieg und dann den 7 Tagen im gelben Leader-Trikot. Das war sicher großartig. Er ist der einzige andere Träger des gelben Leader-Trikots der diesjährigen Tour de France als eben der Gesamtsieger Bradley Wiggins. Die anderen beiden Schweizer, die es beide jetzt da bis nach Paris geschafft haben, Fabian Cancellara ist ja ausgestiegen wegen der Geburt seiner Tochter. Michael Scher, der hat seine Aufgabe gut gemacht als Helfer von Cadel Evans. Der Vorjahressieger wird die diesjährige Tour de France allerdings nur auf dem 7. Rang beenden. Michael Albasini versuchte es mit Etappensiegen und war 2-3 Mal auch ziemlich nahe dran, aber das hat nicht geklappt. Aber es dürfen doch beide auch zufrieden sein und das zeigt auch, sie sind in Form dann für die Olympischen Spiele in London.
Das Thema Doping war auch an der diesjährigen Tourausgabe ein Thema. Der Bergspezialist Rui Gregorio wurde festgenommen und es erwischte Frank Schleck mit einer positiven Kontrolle. Das sind unschöne Fälle, aber Barbara Golpi, von der Skandaltour kann man hier nicht reden, oder?
Das ist definitiv so. Sicher hat der anormale Befund bei Frank Schleck etwas schockiert. Frank Schleck ist ein Sympathieträger, aber es hat nicht die ganze Tour überschattet. Und als Indikator, wie sauber eine Tour de France ist, wird oft auch die Leistung der französischen Fahrer genommen, da diese zu den weltweit am strengsten kontrollierten gehören. Vor 2 Jahren gab es mit 6 erstmals wieder so viele französische Etappensiege wie seit langem nicht mehr. Letztes Jahr fuhr Thomas Voeckler 10 Tage im gelben Leader-Trikot. Und dieses Jahr war es so eine Mischung mit 5 französischen Zwischenetappensiegen und zwei jungen Fahrern in den Top 10 im Schlussklassement. Der jüngste gewann ja die Etappenankunft in der Schweiz in Pruntrut, Thibaut Pinot. Und ja, ein Etappensieger steht noch aus, eben der prestigeträchtige Sieg auf den Champs-Élysées. Eineinhalb Runden müssen die Fahrer noch absolvieren und dann wissen wir, wer der letzte Etappensieger der Tour de France sein wird.
Und wir werden das hören von Ihnen hier auf DRS3. Besten Dank für diese Informationen aus Paris, Barbara Golpi. Das war Info 3 am Sonntag. News und Hintergründe zum Tag in einer Viertelstunde. Online gibt es die Sendung unter drs.ch. Mein Name Daniel Hubacher.